Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. Linstow ist doch immer wieder eine Reise wert. Und wenn man dann noch so interessante Menschen wie Björn Keller trifft, so muss man doch einen Podcast aufnehmen. Björn hat sich zu später Stunde noch Zeit für mich genommen und mit zahlreichen Anekdoten über seinen vorgezeichneten Weg in den Ofenbau erzählt. Warum es ihn als Nordlicht für mehr als 3 Jahre in den Süden verschlagen hat, wie es dazu kam, dass er in Russland Öfen gebaut hat und wie er einen Bundespreis gewann, erzählt er nun. Ja, heute bin ich in Linstow auf dem Norddeutschen Kachelofenbauertag und habe den Björn Keller zu Gast. Hallo Björn.
Hallo Andreas.
Wie bist du in den Ofenbau gelangt?
Ja, bei mir ist das eine Familiengeschichte, wenn man so
okay.
will.
Ja.
Also mein Vater hat Ofenbauer gelernt, hat dann als Fliesenleger umgesattelt.
Also vom Ofenbauer zum Fliesenleger?
Genau.
Okay.
Sein Fliesenlegermeister gemacht, sein Fliesenbaubetrieb gehabt. Das war in der Hochzeit, als noch alles auch an Fliesen gesetzt worden ist.
Ja.
Dann kam irgendwann der Fliesenkleber auf. Fliesengeschäft ist ein bisschen eingebrochen.
Okay.
Und dann hat er sich auf seinen Ofenbau besinnt und hat eigentlich dann mit Kaminbau angefangen.
Ja.
Was er dann auch in Hamburg so seine ersten Kaminstudios, das war damals ganz neu, dass es Kaminstudios okay. gab und mit Richard Le Droff damals, die französischen Kaminhersteller. Und das waren so die Anfänge. Und ja, dieses Jahr haben wir 60-jähriges Jubiläum, also 66 hat er gegründet.
Ja.
Und ja, und dann ging das in Hamburg auch schon los mit Messen, so dass ich als Kind schon auch mit
okay.
auf Du und deine Welt auf die Messe gegangen bin, hab geholfen als 10-Jähriger schon ein bisschen die,
okay.
die Messestände mit aufzubauen,
ja.
Hab auch mein Kindheitsdasein da ein bisschen mitverbracht, bin auch da in den Kinderhallen rumgelaufen, dann mal wieder auf den Stand zurück und also ich habe das immer mitbekommen, wie das so von sich geht
ja.
zwischen Kunden, Geschäft, alles war in einem Haus, in einem Wohnhaus nachher
ja.
aus auch. Ja, und so bin ich groß geworden.
Hat dich nicht abgeschreckt?
Nein.
Ist ja in heutigen Zeiten manchmal so.
Ja, aber nee. Bei uns war das doch sehr familiär, alles okay. in einem Haus. Meine Mutter ist technische Zeichnerin gewesen.
Ah.
Mein Vater hat eben das Kamingeschäft gehabt.
Ja.
Und ja, so bin ich auch mit den Altgesellen, die es damals gab, auch groß geworden. Es war immer jemand zu Hause, wenn ich nach Hause gekommen
okay.
bin. Und ja, dann ging das los mit den ersten Schulpraktika.
Okay. Hast du denn da auch mal was anderes gemacht oder warst du jedes Mal im Ofenbau dann unterwegs?
Nee, ich war dann schon im Ofenbau unterwegs. Ich
ja,
habe aber
okay.
auch im Baugeschäft vom Benachbarten habe ich auch mitgeholfen.
Okay.
Und aber eigentlich war es für mich dann so von vornherein klar, dass es so ein bisschen ja. immer ums Feuer geht und
okay.
um den Aufbau. Ja.
Ja, ja. Und dann hast du normale Lehre gemacht?
Genau, habe ich gelernt in Hamburg, nicht bei meinem Vater,
sondern so.
Im Grunde bei dem Sohn, wo mein Vater schon gelernt hat, Walter Fuhrmann
Ach.
Damals,
ja, ja.
Hat auch Meisterschüler unterrichtet, mit Badhaus zusammen hat er damals angefangen,
okay.
so bei dem habe ich gelernt. Es war allerdings auch ein kleinerer Betrieb, das heißt, er hat auch gar nicht durchgehend was zu tun gehabt. Ich habe dann viel Werkstattarbeiten gemacht, viel
okay.
Karlarbeiten in der Werkstatt, habe auch einen anderen Kollegen, der jetzt nicht mehr lebt aus Hamburg, der hat sehr viel Reparatur gemacht, sehr viel Flick für die Saga, also für Wohnungsbaugesellschaften,
ja.
viel Kohleöfen repariert, habe ich viel gelernt, also
ja,
also
ja.
auch so an Kleinkram, auch Öfen aus der dritten Etage, rauf und runter, Hamburger Gestellkachelöfen und okay. So Kleinspeicheröfen, wie man sagt, oder Dauerbrandöfen mit Kachelmantel. Ja, das habe ich viel gelernt. Ja. Und dann habe ich 86 bis 89 gelernt.
Ja.
Ja.
Und du hast gerade gesagt, ihr habt dann wirklich so aus dem dritten Stock, ich meine, musstest du ja wahrscheinlich auch den Feuerraum, Heizeinsatz, oder war man das dann von Hand gemauert?
Die Typ Hamburg-Öfen hießen die.
Ja.
Das waren so Gestellkachelöfen, drei- und vierschichter gab es.
Ja.
Das waren so feste Gestelle. Und mein Vater, unsere Eltern haben das damals noch im Akkord ausgebaut, diese Öfen. Die wurden teilweise in der Werkstatt vorgefertigt. Und dann wurden dann zwei Schichten abgetragen, innen aus Bau ein bisschen rausgenommen, dann wurden die mit der Sackkarre in den Hamburger Stadthäusern runtergeschafft und dann ist was anderes reingekommen oder das war
aber ich meine, das ist ja, da gab's ja noch keine elektrische Sackkarre oder so, ne? Also nee, das war dann schon alles, Manpower. Das war
noch Handarbeit.
Okay.
Aber damals war auch noch sportlicher Ehrgeiz dabei.
Ja, musste man schon ein bisschen anpacken.
Ja.
Und dann bist du weitergegangen.
Ja, dann habe ich nach der Ausbildung, oder bin ich eigentlich auch ganz froh drum, ohne Vitamin B von den Eltern, weil man kennt ja überall jemanden.
Ja.
Meine Berufsschule seinerzeit in Büsum
noch. Ja.
So als ich kurz bevor ich mit der Ausbildung fertig war, hing an einem am gelben, am schwarzen Brett so ein Zettel, ein Gesellengesuche, sag ich mal, von einer Firma aus Süddeutschland, Dobler aus dem Schwabenländle, eine ganz große Firma seinerzeit.
Ja.
Und die haben halt gesagt, sie hatten mal jemand aus dem Norden, Junggesellen, der dann wieder in die Heimat gegangen ist und sie würden auch wieder gerne einen ausgelernten Gesellen als einstellen.
Okay.
So habe ich mich dann beworben.
Ja.
Nun weiß ich noch, mein Vater hatte damals eine Einladung bei Wodke in Tübingen. So, da durfte ich da mitfahren, da haben wir uns dann mehr oder weniger verabredet, um uns kennenzulernen.
Okay.
Und ja, drei Wochen später war ich dann im Schwabenländle. Hab bei Süddeutschland immer daran gedacht, dass es München wäre, aber
gibt's auch noch was anderes.
Bin ich dann halt dort gelandet.
Und war das ein Kulturschock als Hamburger da unten?
Ja, kann man schon sagen. Nach der ersten Woche war ich kurz davor abzubrechen und zu sagen, so, ja, weil die Arbeitsweise war schon ein bisschen anders da unten und bin dann auch wirklich Hals über Kopf ins kalte Wasser gestoßen worden und den ersten Ofen habe ich auch wieder abgebaut, den ich gebaut habe. Und nochmal noch von vorne angefangen, hat geschmerzt, aber am Ende, sag ich mal, hat es mich auch geprägt und dann auch dieses Durchhaltevermögen dann bewiesen. Man kannte keinen da unten, war man aber auf sich allein gestellt. War schon interessant.
Jo, ist dann schon auch ein mutiger Schritt als junger Mensch, ne? So ganz.
Ja. Naja, und dann hatte ich eigentlich gesagt, ich wollte eigentlich ein Jahr runter. Dann sind es aber drei geworden, weil dann hatte ich zwischendurch eine Freundin da.
Ah, ja. Klar,
dann habe ich verlängert, dann war damals Bundeswehr, habe ich Zivildienst gemacht, habe ich auch da unten meine Stelle gehabt, das heißt, da war ich da gefesselt und dann dann habe ich auch während des Zivildienstes dann immer vormittags noch zwei, drei Stunden in einer Ofenbaufirma gearbeitet und dann so habe ich dann mein Auskommen gehabt.
Ja, gut. Ja, war ja zu der Zeitpunkt auch nicht ganz einfach mit dem, was man da als Zivil gekriegt hat, ne?
Und dann, dann war das mit der Freundin auch vorbei und dann bin ich dann nach drei Jahren, so 92 rum, wieder nach Hamburg zu meinem Vater, oder ist ja Schleswig-Holstein, aber ich sage immer, Hamburg ist eine Grenze.
Nimmt man das hier als wirklich als Hamburg dann, oder ist das?
Wir sind, also Kreis Stormarn, das ist an der Grenze zu Hamburg. Also ich bin schneller in der Innenstadt Hamburg. Also eine Viertelstunde bin ich am Hauptbahnhof und ich zähle das schon zu Hamburg, weil auch noch Hamburger Telefonvorwahl und Postleitzahl geht auch noch bis nach Hamburg rein.
Okay,
politisch ist es schon Schleswig-Holstein.
Ja. Und dann bist du wieder zurück und war dann schon klar, du warst ja dann Geselle.
Dann da habe ich ja noch meine schon zwei Jahre dann rumgehabt, beziehungsweise mit dem Zivildienst fast drei Jahre, Und dann hat auch relativ, da habe ich mal meinem Vater angefangen, auch erstmal handwerklich ganz normal als Geselle. Und dann fing aber auch relativ spontan die Meisterschule an, in Schwerin bei Madaus dann auch noch, einer der letzten Kurse, die er da gemacht hat.
Das war dann der schon die Grenze offen in dem Sinne? Also oder?
Ja,
also dann bist du dann gerade.
Da waren, das war dann den Meister habe ich dann 94 gemacht.
Okay.
Und noch in der Handwerkskammer Hamburg noch ein Betriebswirt des Handwerks hinterher.
Das ist auch noch.
Genau.
War die wichtig oder um mal den kaufmännischen Hintergrund dann zu haben? Oder?
Ja, war ja schon darauf ein bisschen gemünzt, auch die Firma übernehmen zu wollen. Und das ist mir empfohlen worden oder das hat eigentlich auch so eine Eigendynamik bekommen. Okay. Also irgendwo hat man auch mit Leuten gesprochen, die das auch gemacht haben in anderen Gewerken. Und so hat sich das ergeben. Ich habe die Leute kennengelernt und meine Eltern haben es mir auch ermöglicht damals, weil ist ja dann auch mehr oder weniger Verdienstausfall. Also ich habe das auch ein halbes Jahr Vollzeit gemacht.
Okay.
Und bin trotzdem dann um 16 Uhr, wenn die Schule zu Ende war, bin ich auch noch zwei Stunden in Betrieb gefahren oder am Samstag. Da war man noch voll motiviert.
Ja. Ich glaube, das ist heute bei den Jüngeren manchmal ein bisschen anders,
Naja.
Und also hast du wirklich dann als Betriebswirt hast du dann, das ist nochmal eine komplette kaufmännische Ausbildung oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist
so wie der kaufmännische Teil einer Meisterprüfung, aber nochmal ein bisschen tiefgehender, wie im Grunde ein kleines Betriebswirterstudium, aber mehr auf Handwerksbetriebe und Einzelunternehmen geeicht, nicht jetzt auf große Konzerne sondern ein abgespecktes BWL-Studium, wenn man so will.
Ja. Und dann hast du den Betrieb direkt übernommen oder gab es da eine Übergangsphase oder wie habt ihr das?
Ja, also 2002, also mit der Euro-Umstellung, habe ich den Betrieb dann neu gegründet, muss man sagen, also übernommen. Also mein Vater hat ja auch der hätte noch gerne 5 Jahre länger gearbeitet.
Okay.
Ich habe dann halt auch die Führung übernommen. Er hat sich aus dem Betrieb dann auch komplett herausgezogen. Ich habe es neu gegründet mit meinen Existenzgründerdarlehen, was man so gemacht hat. Ja, und so seit 2002 führen wir den Laden eben.
Und war das dann so mit dem Übergang? Du sagst, dein Vater hätte gerne noch weitergemacht?
Naja, seine Kalkulation ging bei ihm noch 5 Jahre arbeiten.
Okay.
Aber er hat schon immer Hobbys gehabt mit Reisen und Golfspielen und was man alles so macht.
Ja.
Und ist dann eigentlich auch von dem Tag, als er mir den Schlüssel in die Hand gegeben hat, hat er auch den Laden nicht mehr betreten, will ich nicht sagen, aber er ist
schon richtig
so wirklich von einem auf anderen Tag auch ausgestiegen. Musste er dann auch letzten Endes, weil wir dann den neues Computersystem angeschafft haben. Das alte MS-DOS-System hat dann auch so langsam mit der Euro-Umstellung an seine Grenzen gekommen. Und so haben wir dann ein neues System angeschafft, wo er sich gar nicht mehr eingearbeitet hat.
Okay, ja gut, kann man auch nachvollziehen.
Ja.
Und du hast dann, also du hast ja selber im Prinzip, also du hast auf dem alten aufgebaut, aber eigentlich neu angefangen.
Genau. Wie gesagt, ich bin ja dann auch wirklich Ofenbaumeister gewesen. Ich war in meiner Zeit im Stuttgarter Raum, habe ich dann auch noch viel mehr das Ofenbau kennengelernt. In Hamburg hat mein Vater doch mehr Kaminbau noch gemacht.
Ja. Und also Kaminbau, verstehst du jetzt Schornstein oder?
Nein, also meistens, Kamineinsätze mit gemauerter Verkleidung, teilweise mit Handstrichziegeln, aber auch mit Ofenkeramik. Aber jetzt nicht unbedingt so viele Grundöfen und oder so spezielle Sachen. Das habe ich mir dann so selber ein bisschen war meine Motivation dann eben auch so was Eigenes zu bauen und eigene Ideen zu verwirklichen und habe auch eben auch in Stuttgart sehr viel gelernt. Also mein ehemaliger damals Chef Karl-Heinz Dobler, der jetzt nicht mehr in dem Familienbetrieb ist, aber von dem habe ich viel gelernt.
Okay.
So seine Handskizzen habe ich mir ein bisschen abgeguckt, wie er die anfertigt und so bin ich dann an die ersten Architekten gekommen, die ich bis heute noch habe. Und das habe ich mir Jahr für Jahr so ein bisschen aufgebaut. Und das sind halt so wiederkehrende Kunden, interessante Kundschaft, die man dann hat. Hamburg ist ein gutes Pflaster da,
Wie machst du das mit den Architekten? Also ich habe immer so zwei Varianten erlebt. Bei den einen, die mir irgendwelche fertigen Planungen rübergeschickt haben, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, das kann man gar nicht so bauen. Und andere, manche können es auch ordentlich, aber einige schicken dann auch die Kunden rüber.
Das ist ganz unterschiedlich.
Okay.
Also, es gibt Architekten, die sich natürlich selber auch verwirklichen wollen. Ja. Die wollen gar keine Zeichnung von dir haben, sondern die verkaufen ja ihre Planungsleistung auch mit. Da muss man es dann technisch irgendwo umsetzen. Andere schicken dir Kunden, berätst du die Kunden von A bis Z. Einen anderen Architekt habe ich, da bauen wir auch komplett immer jeden Schornstein mit, egal auch im Neubau. Also die will alles aus seiner Hand haben. Gaskamine oder größere Projekte. Ich zähle zu Architekten jetzt auch teilweise Wohnungsbaugesellschaften oder jetzt bestimmte Massivhaushersteller, die einfach nur wollen, dass es klappt.
Ja, ja.
Also für die ist gar nicht wichtig, ob das jetzt teuer oder günstig ist, sondern die wollen eigentlich nur, dass es funktioniert. Ne?
Okay. Ist bei uns tatsächlich jetzt ganz anders von der Struktur. Also Wohnungsbaugesellschaft habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Aber das ist jetzt hier in Hamburg schon regelmäßig, oder?
Ja, nicht Wohnungsbaugesellschaften, aber so ein paar größere Bauträger, die dann auch mal ein ganzes Gebiet erschließen oder so, wo wir jetzt dann auch in exponierter Lage in Hamburg so in einem Gebiet an der Alster, ich sag mal, bis zu 50 Kamine, sag ich mal, gebaut haben. Nicht auf einen Schlag.
Ja, ja, gut.
Das geht dann halt über 3-4 Jahre verteilt.
Ja.
Und jeder auch dann für sich individuell geplant.
Also im Prinzip 50 unterschiedliche Kamine.
Ja.
Okay, oh, ist ja auch nicht schlecht. Ja, du bist dann auch noch im Vorstand der Innung Nord, Landesfachgruppenleiter, Vorsitzender Gewerbebund Oststeinberg, habe ich auf deiner Homepage gesehen.
Ach so, richtig, ja.
Bist du da reingerutscht? Bist du, also oder seid ihr dann schon in der Innung gewesen? Bist du in die Innung gegangen?
Na, mein Vater war ja kein Innungsmitglied.
Ah ja, okay.
Ich bin dann eigentlich so eine meiner ersten Aktionen mit. Es war eigentlich, ich war noch gar nicht selbstständig, aber dadurch, dass ich dann meinen Meister hatte, habe ich gesagt, wir müssen in die Innung und bin da eingetreten. Und ja, so hat man sich da erstmal normal als Mitglied an den Versammlungen teilgenommen.
Ja.
Dann gab es immer unsere Nordbau in Neumünster, so eine Messe, wo wir die von Erinnerung immer ausgeführt wird. Da haben wir uns immer beteiligt und ja, letzten Endes bis heute eben zum Vorstand. Uns ist auch wichtig, dass wir die Ausbildungstage machen, Tag des Handwerks präsentieren und ja, eigentlich haben wir eine gute Gemeinschaft in Erinnerung.
Okay, also seid ihr richtig aktiv da.
Genau.
Kann man ja nicht von jeder Erinnerung behaupten, ne?
Nee, aber bei uns ist das sehr gut.
Ja. Also Landesfachgruppenleiter, dann bist du quasi auch in der Bundesfachgruppe?
Richtig.
Ja, ja. Was macht ihr jetzt mal in der Bundesfachgruppe?
Naja,
muss man sich das vorstellen?
Aus jedem Bundesland halt ein Landesfachgruppenleiter, die wir uns da treffen. Da werden eben, wenn jetzt neue Vorschriften ins Leben gerufen werden, wird es ein bisschen Lobbyarbeit eben auch solche Positionspapiere, sag ich mal, ausarbeiten, darüber abstimmen, so ein bisschen Ausbildungsverordnung ein bisschen überdenken und alle solche Sachen, was ein bisschen Lobbyarbeit ist, in der Außendarstellung eben die Position des Ofenbauhandwerks insgesamt vertreten.
Ja, also im Prinzip macht ihr so, dass wir weiterhin ordentlich arbeiten können.
Ja, und wenn halt so solche Sachen wie Ableitbedingungen kommen, so, das ist so, dann wird das das erste Sprachrohr, wo das so ein bisschen ausdiskutiert wird und so Argumente, Fragen dazu erörtert werden. Man wird auch mit vielen Sachen, kriegt man vor die Nase gesetzt, wo man überlegen muss, wie geht man jetzt damit um, Ableitbedingungen und solche Dinge, ja. Und ja.
Wie oft trefft ihr euch da?
Also einmal in Präsenz, einmal im Jahr in Berlin.
Okay.
Und eine zweite Sitzung findet dann entweder hier in Linstow oder immer auf einer Fachtagung im Umkreis statt. Aber die wird dann auch häufig als Videokonferenz ausgewählt.
Ah ja, okay. Also kann man das noch irgendwie, muss man nicht ganz so viel reisen.
Nee.
Was fasziniert dich am Ofenbau, dass du so lange so aktiv dabei bist?
Ach, nein. Ja, man ist das, also... Ach, man hat schon viele schöne Erlebnisse. Man lernt interessante Leute kennen. Wenn man durch die Stadt fährt, dann weiß man, guck da, das Haus kenne ich. Und
kannst du dich, also mir geht das immer so, ich kann mich eher an den Kamin erinnern, der da drin ist, als den Namen des Kunden, so nach dem Motto.
Das ist oft richtig. Den Namen kann ich mir auch immer noch gut merken, das Gesicht manchmal nicht mehr. Aber wenn ich einen Namen höre, dann weiß ich oft genau, was der Kunde für einen Kamin bekommen hat oder auch wo der wohnt teilweise. Aber ja, oder auch teils, wenn ich einen Straßennamen höre, dann weiß ich manchmal genau, wer das ist. Also
ja, ich bin mit meinem Schwiegervater früher durch die Gegend gefahren und da habe ich mal den Ofen gebaut, heute mal geht mir das genauso. Ja, ne? Also guck mal, da haben wir dann mal, weißt du noch?
Ja.
Das ist schon ganz faszinierend.
Ja.
Du hast 24 den Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege erhalten, für die Restaurierung von Kachelöfen im Richard-Demel-Haus. Mhm. Habe ich mir extra aufgeschrieben.
Mhm.
Was hast du da gemacht?
Ja, also Richard-Demel ist ein bekannter Dichter jüdischer Herkunft.
Ja.
Und da gibt es in Hamburg Blankenese ein Haus, das stand lange brach.
Okay.
Da waren alte Kachelöfen drin, Herde drin. Das wurde, im Keller war ein großer, ja, großer Kachelherd. Oben war ein Gestellkachelofen, dann noch ein Marmorkamin, ein antiker, dann verschiedene andere Öfen. Und dieses Haus wurde saniert. Es hat ein Architekt ausgeführt, der hauptsächlich auf denkmalgepflegte Häuser spezialisiert ist. So. Und das, eigentlich habe ich erstmal nur den Auftrag bekommen. Da war noch gar kein, nicht irgendwie an irgendwas bepreisen zu denken.
Ja.
Aber das war in diesem Haus sehr wichtig, dass die Öfen, das waren insbesondere der Kachelherd im Keller, musste komplett auseinandergenommen werden. Wir haben alle Stahlteile, alle Gussteile sandgestrahlt, nicht lackiert, weil was ganz wichtig war bei dem Projekt. Die Öfen sollten auch so mit den Techniken und mit den Werkzeugen, wie man halt früher den Ofen hat, gebaut hat, wieder aufgebaut werden. Das heißt, ein moderner Haftmörtel wäre da nicht zum Einsatz gekommen, sondern da musste jetzt eben Lehm rein. Da durfte auch keine Maschine genommen werden, um eine Kachel zu schneiden oder so.
Okay.
Das musste halt wirklich alles auch so mit bearbeitet werden, wie es damals auch bearbeitet wurde. Ne?
Richtig klassische Kachel.
Und ja, da haben wir eigentlich den Gestellkachelherd, von dem eigentlich nicht mehr viel über war, den haben wir wieder gesetzt. Es fehlten ein paar Kacheln.
Okay.
Ja. Und es war auch, ich habe verschiedenen Kachelherstellern Musterkachel hingegeben, wir haben versucht, die nachfertigen zu lassen. Nee, auch das war nicht richtig. Es musste wirklich die Originalkachel sein. Dazu habe ich angefragt bei Felten im Museum, ob die alte Kachel. Also wir haben was gefunden, was wirklich sehr ähnlich war. Und am Ende hat es ein kleiner Ofenbauer, der irgendwo einen Keller in Berlin hatte, wo noch Kacheln lagen, die passten zufällig und die haben wir dann da ergänzt, um den Herd wiederherzustellen. Und die waren auch wirklich dann, kann man schon sagen, und war nicht zu unterscheiden von der Kachel, die da verarbeitet wurde.
Ja, klasse.
Es waren auch keine besonderen Kachelöfen. Es war nur halt, dass es wieder so aufgebaut werden sollte, wie das damals war.
Wahnsinn.
Ja, und das Projekt ist seinerzeit dann zu diesem Denkmalpreis angemeldet worden. Der wird alle 2 Jahre in 2 Bundesländern ausgeführt. Das heißt, in dem Jahr war es in Hamburg und Bayern war gesetzt, glaube ich.
Okay.
Also die Chance hat man alle 7 Jahre wieder.
Wahnsinn.
Ja, das Haus hat dann eben ein von 4 Projekten oder eins von 4 Projekten, das gewonnen hat, ist eben da prämiert worden. Und so bin ich als Ofenbauer, andere Gewerke eben als Kupfer, als Klempner, der oben diese Kupfervordächer neu gemacht hat und andere Gewerke, die auch mit drin waren. Also das war schon sehr interessant. Der Maler hat zum Beispiel, wurden die Tapeten abgetragen von der Wand, ergänzt. Das heißt, die wurden in Prägemaschinen nach Russland damals geschickt. In Russland wurden die nachgeprägt. Dann wurden sie nach Frankreich zum Bemalen geschickt. Dann wurden die Tapeten wieder neu angesetzt. Also es wurde wirklich erheblich Aufwand betrieben.
Und wie viele Öfen waren da drin?
Ja, da waren jetzt, also richtig Kachelöfen waren 3 drin. Okay. Dieser Küchenherd und ein Marmorkamin, der dann aber nur als Attrappe wieder aufgebaut worden ist, weil das war chancentechnisch nicht mehr möglich.
Ja, es war doch wahrscheinlich auch eine umfangreiche Aufgabe. Wie bist du da dran gegangen? Ich sag mal, hast du die ganzen Kenntnisse gehabt oder musst du dich da auch erstmal reinarbeiten?
Ich habe mich mit dem Architekt getroffen, der hat mir die Öfen gezeigt und hat gesagt, kannst du das aufbauen? Und ich habe gesagt, ja, ich kann das aufbauen. Okay. Aber ich kannte den schon von anderen Projekten früher.
Ja, aber ist doch mit Sicherheit eine umfangreiche Aufgabe. Hast du da auch richtig Spaß dran, dich dann so in sowas reinzufuchsen?
Letzten Endes haben es ja Mitarbeiter gemacht, aber du musst es halt organisieren und das alles auch anleiten und begleiten, sag ich mal.
Du musst ja schon Gedanken machen und deinen Mitarbeitern sagen, was sie machen sollen wahrscheinlich. Ne? Gibt es Hersteller, mit denen du besonders gerne zusammenarbeitest?
Natürlich, ja. Also man hat so seine Stammlieferanten eben, mit denen man hauptsächlich arbeitet und
gibt es noch andere Ofenbauprojekte neben dem, was du jetzt gerade mit dem Historischen erzählt hast, von denen du uns erzählen kannst, möchtest, darfst?
Ja, natürlich, ich habe ja viele, also es gibt sich jedem Ofen eine Story, aber
irgendwas, was dir besonders im Kopf geblieben ist.
Besonders, also vor der Russlandkrise haben wir in Russland mal 300 Kilometer südlich von Moskau ein Biodorf mit Kachelöfen ausgestattet, Herden auch,
okay.
Küchenkachelherden, 7,5 Tonnen Material ist runtergeschafft worden. Zwei Mitarbeiter waren da 4 Wochen.
Okay.
Haben die Öfen aufgebaut, Backöfen, auch Badeöfen, um Wasser zu machen. Das war wirklich in der Pampa.
Wahnsinn.
Ja, das war ein spannendes Projekt.
Wie bist du da dran gekommen? Also welche Verbindung hast du nach Russland?
Ich hatte damals einfach eine Anzeige in der Welt und der Investor, russischer Textilfabrikant, hat die Anzeige in Urlaub als er an der Nordsee war, gelesen. Und so bin ich da rangekommen. Ist da vorbeigekommen, haben ein Jahr lang geplant. Okay. Das Projekt ist dann noch ein bisschen abgespeckt worden. Das war erst noch größer. Und dann, ich weiß gar nicht, ob ich mich sowas heute noch trauen würde, aber so blauen Dunst rein, weil dann hat man den Auftrag gehabt und es hat alles funktioniert. Aber im Nachhinein ging immer, oh Gott, bin da aber schief gegangen. Ja.
Aber du musstest dann, gab es denn da auch Materialien in Russland oder musstest du alles hin?
Wir haben für jeden Sack Mörtel eine Zollnummer raussuchen müssen, das habe ich komplett unterschätzt. Da war es ja, wie machen wir es mit dem Werkzeug? Er hat gesagt, ja, schick doch alles Werkzeug mit. Den Rest behalten wir alles da, das brauchen wir auch nicht zurückschicken. Also haben wir alles Werkzeug neu angeschafft, ist alles da unten geblieben, ja.
Okay. Ja, Wahnsinn. Ja, ist ja schon logistisch eigentlich eine Herausforderung, ne?
Ja, ja. Den Transport hat glücklicherweise der Kunde selber organisiert. Also und
Ich habe nur mal mit der Schweiz gearbeitet, das war schon schwierig genug. Also die wollten uns gar nicht haben, hatte ich immer das Gefühl.
Ja.
Kümmert ihr euch aktiv um Internetbewertungen? Holt ihr da irgendwas ein oder wie geht ihr damit um?
Ja, also ein bisschen sträflich vernachlässigt.
Okay.
Ich weiß, dass das wichtig ist und dass man sich darum kümmern müsste. Wir haben auch unsere Agentur, oder ich habe meine Agentur, mit der ich auch die Internetseite mache und pflege und auf Social Media immer ein bisschen was mache, ja. Und aber man hat ja jetzt auch ein bisschen satte Jahre gehabt.
Ja, ja.
Man hat seine Kontakte, die kommen, man ist ein bisschen nachlässig leider geworden. Okay. Obwohl, wenn man es wirklich aktiv betreibt, wird es sicherlich seine Vorteile, ja.
Du machst auch Aktionen bei euch, wenn ich das richtig gesehen habe, dass ihr irgendwie Tag der offenen Tür oder also da waren ja so schicke Bilder bei euch auf der Homepage auch.
Genau, wir sind ja mal auch vom Ursprung her auch in der Rote Hahn Gruppe mit integriert und haben ja auch damals unsere Messen gemeinsam gemacht und dann gibt es auch ja diese Konzepte mit Tag der offenen Ofentüre.
Ja.
Und das pflegen wir eigentlich bis heute. Ja. Und das ist eigentlich für mich auch ein sehr wichtiges Event im Jahr, weil ich da nochmal alle Kunden, die ich das Jahr über so hatte, die nochmal den Kontakt aufnehme. Da gibt immer nochmal so einen richtigen Anreiz im Herbst.
Also du machst dann einmal, das machst du einmal im Jahr und du lädst dann auch wirklich die ganzen Kunden ein, die schon gekauft haben in dem Sinne, so als Aftersale oder?
Sowohl welche, die schon gekauft haben, als auch welche, die halt irgendwann mal ihr Angebot bekommen haben, sich noch nicht entscheiden können, wo vielleicht der Bau stockt oder einfach die das wieder verworfen haben, wo es mal liegen geblieben ist. Und da haben wir doch immer sehr guten Zuspruch. Ich habe eine kleine Weinprobe da beim Weinhändler, dann machen wir die ganzen Pizzaöfen werden angeschmissen, wird gebacken und haben den draußen den Outdoor-Grill in Funktion. Also das ist immer ein bisschen Rahmenprogramm.
Ja.
Hersteller haben teilweise einen Showwagen dann da stehen, begleiten das auch teilweise. Ist immer ganz gut.
Ja, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Und wie gesagt, ich habe es auf den Bildern gesehen, da ist gut was los. Hast du das jemals bereut, dich selbstständig zu machen?
Nein, eigentlich nicht. Nein. Man hätte vielleicht einen anderen, leichteren Weg gehen können. Es ist schon eine große Verantwortung, die man hat, auch den Mitarbeitern gegenüber. Und das merke ich schon. Das geht auch manchmal an die Grenzen ran. Aber im Großen und Ganzen könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, mich irgendwo unterzuordnen und dann im Angestelltenverhältnis zu arbeiten.
Ja, schon die Möglichkeit selber nicht sich so mehr. Ein bisschen. Ja, okay. Ja gut, man muss es ja auch erstmal lernen, ne?
Ja.
Und als du, ich sag mal, in der Selbstständigkeit, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Du bist ja diesen Weg gegangen, sehr bewusst. Hast du sofort Angestellte dann auch übernommen oder hast du das alle am Anfang selber gemacht alles? Oder?
Ja, da bin ich auch sehr dankbar drüber.
Ja.
Sag ich mal, ich hatte einen Altgesellen, der auch mit meinem Vater schon zusammen in der Berufsschule war. So, und ich hatte schon meine Bedenken, dann in den elterlichen Betrieb einzutreten, nach dem Motto, was will der Junge uns jetzt hier, der wird uns jetzt vor die Nase gesetzt. Und das, und aber der hat mich sehr getragen. Auch da habe ich meine Fehler gemacht und die hat er auch komplett ausgebügelt, hat immer voll hinter mir gestanden. Okay. Habe ich auch, sag mal in unserem, vor 10 Jahren hatten wir 50-jähriges Jubiläum, da habe ich das auch in meiner Danksagungszeitung sozusagen erwähnt.
Okay.
Leider ist er verstorben inzwischenzeitlich, aber ja, und das hat mich immer mitgetragen. Und dann ist es auch so, dass ich eigentlich von Anfang an immer regelmäßig alle 1 bis 2 Jahre einen Auszubildenden hatte und im Grunde so mein eigenes Team mit der Zeit aufgebaut habe.
Also du hast von vornherein immer angefangen auszubilden und machst du immer noch, bildest man noch aus?
Ja. Also insgesamt müssen das jetzt so 10, 12 Auszubildende bestimmt gewesen sein, die haben, wenn nicht sogar mehr, ja.
Im Ofenbau oder auch im Büro?
Nein, eigentlich immer im Ofenbau.
Ja.
Im Büro haben wir das einmal angefangen, aber da ist es an persönlichen Gründen gescheitert. Das ist
manchmal, also auch bei mir haben nicht alle Auszubildenden fertig gemacht, die dann mal angefangen haben. Das ist, glaube ich, manchmal so. Ne? Gibt es ein Lied, das du mit dem Ofenbau verbindest?
Ein Lied.
Ach,
wir haben so eine. Also es gibt ja so Zunftlieder, aber ich habe das nicht so.
Ist nicht so deins.
Nicht so verfolgt, nee.
Okay. Also nochmal zur Selbstständigkeit. Du hast gerade gesagt, du hättest nicht jeden Fehler machen müssen. Im Nachhinein hättest du die denn anders vermeiden können oder?
Was meinst du jetzt?
Du hast gesagt, mit der Selbstständigkeit, also den einen oder anderen Fehler hättest du vielleicht vermeiden können, aber im Nachhinein oder?
Ja, das ist, natürlich macht man Fehler. Also ein zweites Mal macht man die manchmal nicht.
Und, ja, das ist so witzig.
Ja, gibt auch Durststrecken, wo man auch an seiner eigenen Existenz manchmal zweifelt oder so, ob man das, jetzt ist auch gerade wieder eine ruhige Zeit. Es war jetzt sehr viel los. Jetzt wird es doch ein bisschen ruhiger. Kriegt man auch Gedanken, kann man alle Mitarbeiter halten? Wie löst man das, wenn es nicht besser wird oder wenn es nicht wieder ankurbelt? Also, aber im Großen und Ganzen bin ich da zuversichtlich und
ich sag mal, es ist ja letzten Endes auch immer so ein bisschen auf und ab, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, das ist ja nie gleichmäßig.
Ja. Muss jetzt wieder ein bisschen mehr dafür tun, so wie es früher auch war und das klappt auch, man muss es verfolgen.
Böse gesagt, finde ich es immer ganz gut, wenn ich nicht der Einzige bin, so geht. Also man dann merkt, so bei den anderen ist auch nicht viel mehr los.
Ja.
Ich glaube, dann hat man zumindest das Gefühl, dass man nicht alles falsch gemacht hat.
Ja.
So rum. Es gibt ja natürlich viele, viele Geschichten. Also, wobei ich glaube, im Moment ist es ein bisschen ruhiger mit der Ofenzukunft, GEG und was weiß ich, was da alles zugange war. Aber wie schaust du in die Ofenzukunft? Was erwartest du oder hast du da irgendwelche Sorgen, dass es uns irgendwann nicht mehr gibt?
Na, ich setze schon darauf, dass Holzfeuer auch bleiben wird. Also, bin ich mir auch sehr sicher. Und ich glaube da schon, dass der einfache Ofenmarkt, der normale Mittelschichtmarkt, der wird einfach schwieriger, weil auch der normale Häuslebauer, der kann sich das kaum leisten, noch einen Schornstein oder einen Kamin mitzubauen. Ja. Es wird sich aber schon im individuellen Bereich, und da haben wir das Glück, dass wir in der Stadtnähe sind, da ist auch zahlungskräftiges Publikum. Da wird es auch weitergehen. Speicher wird immer mehr eine Rolle kriegen, auch Wassertechnik, denke ich, wird immer mehr eine Rolle kriegen, dass man schon das auch mit ins Heizungssystem einspeist. Aber auch der Prestigekamin, auch der offene Kamin wird immer bleiben bei uns in der Region. Also das wird es immer geben. Ne?
Also ihr baut auch immer noch richtige offene Kamine?
Das kommt auch vorher.
Okay. Aber energetisch machen sie eigentlich keinen Sinn, wenn man es mal vorsichtig sagt. Aber das ist dann repräsentativ.
Das ist repräsentativ oder auch Gasfeuerkamine, auch offene Gasfeuerkamine.
Was erwartest du für deine persönliche Zukunft oder was sind deine Ziele in den nächsten Jahren?
Ja, also nachdem meine Kinder ja andere Wege eingeschlagen haben, meine Tochter ist Journalistin, mein Sohn ist Informatiker, ist alle mit der Ausbildung fertig, die sind alle in trockenen Tüchern, aber mein nächstes großes Projekt ist halt irgendwo zu sehen, kann man die Firma fortführen? Findet man einen, der auch bereit ist, den Weg weiterzugehen?
Ja.
Da hört man sich natürlich erstmal bei den eigenen Leuten um.
Logisch.
Überlegt, wem traut man das zu? Wer könnte es mal machen?
Ja, ja.
So, und dann, das ist jetzt mein nächstes großes Projekt, dass ich da irgendwo mir jemanden heran arbeite, der auch vielleicht da mal Lust hat, um
ja,
das nicht irgendwann versickern zu lassen.
Ja, logisch. Ja, ich meine, hat man ja auch einiges aufgebaut in den Jahren. Ne?
Ja.
Ja, ja, ich habe dann noch mal 5 Fragen, entweder oder.
Ja.
Familientradition weiterführen oder eigene Wege gehen?
Naja, also wenn irgendwann ist es mal, also so, mir macht es nach wie vor Spaß. Irgendwann würde ich mich freuen, wenn man ein bisschen kürzer treten kann und wirklich noch die schönen Sachen macht.
Ja.
Aber nicht mehr in dem operativen Tagesgeschäft so viel drin ist.
Ja.
Ja, insofern hoffe ich, wenn ich jemanden finde, dass ich das auch irgendwo weiterführen kann.
Ja, ja. Ja. Anpacken im Alltag oder Visionen für die Zukunft entwickeln?
Sowohl als auch.
Ja.
Das eine schließt das andere nicht aus.
Ist was dran, ja. Verantwortung selber tragen oder auch weitergeben?
Also ich bin es immer gewohnt, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen.
Kannst du auch abgeben an deine Mitarbeiter oder?
Kann ich auch. Habe ich übrigens, das ist auch eine so der ersten Dinge, als ich nach Hamburg kam, also aus Stuttgart zurück. Mhm. Ich bin ja noch einer der allerersten Palette-Kunden, kann man sagen.
Okay, ja.
Wir haben, glaube ich, eine 2- oder 3-stellige Kundennummer gehabt damals. Ja.
Ja.
Also war so ganz die erste, die Sonja Zinser auch als Kunden gewonnen hat. Also, und dann habe ich immer gemeint, alles das, was ich plane, das könnte ich auch nur selber bauen, weil das kann gar kein anderer bauen. Das war immer mein Gedanke.
Okay.
Und dann merkt man, wenn das mehr wird, das schafft man gar nicht mehr alles.
Ja.
Selber bauen und planen und bauen und alles ausführen. Also da waren meine ersten Schritte eben auch zu lernen, abzugeben. Auch jemand die Zeichnung in die Hand zu geben und sagen, das brauchst du jetzt. Und, ja, so. Und ja, so ist es mit anderen Dingen auch. Also
ja,
man muss dann auch im Verkauf den Mitarbeitern was zutrauen, auch in der Planung was zutrauen.
Ja.
In der technischen Auskunft was zutrauen und eigentlich habe ich bis jetzt immer immer positive Erfahrungen damit gemacht.
Ja.
Haben sich auch einige zwischenzeitlich selbstständig gemacht und
Ja, aber ist das nimmst du das dann als negativ wahr, dass sich jemand, den du mal ausgebildet hast, oder bist du dann sogar stolz drauf, dass du sagst, das habe ich ja irgendwo mitgeprägt?
Nein, bis jetzt alles, es ist eigentlich kaum irgendwie mal was im Streit auseinandergegangen.
Okay.
Das ist eigentlich immer im Guten auseinandergegangen, weil ich weiß, die Branche ist klein, man trifft sich immer wieder, man hilft sich auch irgendwo mal wieder und
Also miteinander.
Ja.
Palette, hast du damals schon angefangen, sehr früh, hast du gerade gesagt?
Ja, ich kenne noch die Kachelhexe, wenn du die kennst.
Ja, die kenne ich nicht mehr.
Siehst du wohl.
Ja. Was war das?
Das war das erste Automatik-Q-Tool, in dem man jetzt Ofenkacheln hat man eine Spline-Linie gezeichnet und die auf der Spline-Linie wurde dann die Kachel angeordnet,
okay,
die Gärungswinkel dann erörtert und das war so die ersten perspektivischen Darstellungen, die man da machen konnte.
Und da bist du bis heute aber mit dabei geblieben und machst dann immer noch, wird jetzt dann in Fotorealistik wahrscheinlich, ne?
Ja, jetzt kommt die AI dazu oder die künstliche Intelligenz, die ersten Dekorationen, finde ich ganz gut, spart viel Arbeit.
Ja, ich habe ein bisschen das Problem, dass ich mache immer so 2-3 Perspektiven und wenn du da mit der AI machst, dann hast du unterschiedliche Dekorationen drin.
Das habe ich auch schon festgestellt. Das habe ich auch schon festgestellt, aber das ist auch nur eine Frage der Zeit.
Ja, ich denke, das sollten die hinkriegen. Mit den Händen arbeiten oder mit Ideen vorausgehen?
Ich bin ein bisschen für mich persönlich handwerksvoll geworden, muss ich zugeben. Ja, also ich habe lieber die Ideen und plane das gerne, setze das auch gern um. Habe auch, ich sag mal, tolle Schlosser oder die mir so Vorbereitungsarbeiten machen oder irgendwelche Türen, wo jetzt Granitplatten dann auch als Tür aufgehen, wo die Unterkonstruktion gebaut werden muss. Das bringt mir schon Spaß, aber dasselbe ausführen, das übergebe ich gerne. Gar nicht, weil ich keine Lust habe, aber es ist einfach so, bis ich erstmal anfangen kann zu arbeiten. Mein Werkzeug ist dann in alle Richtungen verstreut, weil irgendwo einer braucht meinen Akkuschrauber, der nächste braucht meinen.
Das kenne ich.
Ja.
Ich habe auch nie ein ordentliches Werkzeug.
Wenn ich dann mal was brauche, dann muss ich mir erstmal von allen Leuten das zusammensuchen. Und das bringt, das nimmt mir den Spaß, ein bisschen anzufangen.
Nachvollziehbar. Eher Feuer gestalten oder Menschen verbinden?
Ja, vor dem Feuer Menschen verbinden.
Okay. So, letzte Frage. Technik oder Emotion?
Ja, schon Emotion, aber mit technischen Hintergrund.
Okay.
Ja, also ohne Emotion geht's ja nicht. Und so den Zuspruch, den man dann über die Jahre kriegt, dass den Leuten das bei der Beratung gut gefallen hat, dass es technisch so geboren ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja, das.
Ja, das kriegst du aber immer Spaß. Wieder, dass du wieder mal zu den Kunden dann kommst und dann.
Ja, ich sammle auch ganz akribisch von jeder Feuertaufe, von jeder, also wir versuchen wirklich bei jeder Anlage auch eine persönliche Einweisung zu geben mit Fototermin. Also jetzt nicht unbedingt mit dem Fotografentermin, aber ich sammle schon wirklich sehr genau jedes Bild. Kann ja auch wirklich alle 20, 30 Jahre zurückverfolgen und weiß auch, wo ich was finde. Also das so mein. Ja, das habe ich mir mal angewöhnt und das System führe ich fort.
Ja, ist ja auch ein tolles Archiv, ne? Wenn man dann sieht, was man alles so. Es kommt doch über die Jahre ein bisschen was zusammen.
Ja.
Björn, ich danke dir für ein tolles, informatives Gespräch.
Dir auch.
Wünsche dir noch viel Erfolg, viel Spaß hier in Linstow.
Dir auch. Ja, gute Gespräche und.
Danke dir.
Ja.
Ciao.
Okay.
Vielen Dank, Björn, für diese interessanten Einblicke zu später Tageszeit. Ich hoffe, dein Betrieb bleibt noch lange erhalten. In Linstow durfte ich erstmals diesen Podcast auf großer Bühne vorstellen und habe wahnsinnig viele positive Rückmeldungen erhalten, für die ich sehr dankbar bin. Und welche ich als Motivation nehme, noch viele interessante Folgen aufzunehmen. Dafür dann an dieser Stelle wieder meine Bitte an euch zu folgen, liken, teilen, bewerten, kommentieren und zu empfehlen. Bis zum nächsten Mal.